Ich komm an deinen Tisch, ich komm. Jesus hat uns viel zu bieten, hat uns viel zu sagen heute Morgen und er lädt uns ein, es abzuholen, es zu empfangen, wie die Nuss, ne? Es zu entdecken. Ich bin gespannt, was du mitnimmst von diesem Gottesdienst. Ich möchte uns einfach über allem an diesen Wochenspruch erinnern, der heute in der Losung steht. Dass dich das heute erfasst während diesem Gottesdienst und dass es dich begleitet die ganze nächste Woche. Aus dem Philipperbrief, ein Zitat aus Kapitel 4, in Vers 4, alle Bibelkenner, da geht sofort ein Licht auf. Wie Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, denn der Herr ist nahe. Also Freude kann man auch richtig, freut euch. Ja, freu dich. Wie geht denn das? Na gut, es muss nicht immer gleich gelacht werden, aber es soll tief drin in dir eine Freude aufblühen, wenn du an Jesus denkst und an das, was er heute durch sein Wort uns zu sagen hat. Das wünsche ich uns allen. Der Predigttext für den vierten Advent steht heute im Lukas-Evangelium ab Kapitel 1, Vers 26 bis 33 oder ich lese sogar noch ein bisschen weiter, Vers 38 und berührt drei Personen, von denen wir etwas mitnehmen werden in diesem Gottesdienst. Da heißt es in Vers 26, Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie kann das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt, und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Es geht um drei Personen, habe ich gesagt, die uns hier vorgestellt werden. Elisabeth, der Engel Gabriel und schließlich Maria. Betrachten wir miteinander erst einmal die Elisabeth. Ich habe eine Botschaft heute, die gilt jeder Generation, aber jetzt mit Elisabeth, vor allem der Generation, die schon etwas die älteren Jugendlichen sind. Ich würde mal so sagen, Ü50 und älter. Es kommt aber auch eine Message für die, die jünger sind und vielleicht sogar die ganz Jungen, da würde ich sagen U20, ne? Und für die zwischendrin gilt alles sowieso. Okay. Bei der Elisabeth, ihr Name bedeutet, mein Gott ist Fülle. Mein Gott ist Fülle. Und Fülle ist ja wirklich was Schönes, ein schöner Ausdruck, ein volles Glas, eine volle Scheune, ein voller Autotank, ein volles Gehaltskonto, alles voll, voller Freude, voller Freunde, Fülle. Mein Gott ist Fülle. Und es wäre schön gewesen, wenn Elisabeth das in ihrem Leben immer so auch erlebt hätte, wie ihr Name es ausgedrückt hat. Mein Gott ist Fülle. Aber bei Elisabeth gab es bei allem, was auch schön war in ihrem Leben, auch in ihrer Ehe mit Zacharias, einen tiefen Mangel. Ihre Ehe blieb kinderlos. Und das ist ein Schicksal, das nicht leicht ist. Ist auch heute nicht leicht. Also ich kenne etliche Ehepaare, die Kinderwunsch haben und keine bekommen können aus irgendwelchen Gründen und sich so danach sehnen, doch Eltern zu werden. Und es ist nicht leicht, das zu verdauen, mit diesem unerfüllten Wunsch zu leben. Ein Ja zu finden, auch für diesen Weg. Und ich glaube, dass es damals noch deutlich schwerer war, damit umzugehen, denn es war gesellschaftlich einfach eine ganz schwierige Nummer, denn Fruchtbarkeit wurde als eine segensreiche Geschichte betrachtet. Wer viel Kinder hat, der ist reich gesegnet von Gott. Und wer keine hat, was bedeutet das? Und wenn man da in der Öffentlichkeit steht, wie der Priester Zacharias mit seiner Frau und die Leute einen betrachten und wir haben keine Kinder, das ist schon irgendwo schwer, wenn man schon selbst den Wunsch hat und er nicht erfüllt wurde. Und dann kommt der Engel Gabriel zu dem Ehemann von Elisabeth, während er als Priester im Tempel seinen Dienst tut, offenbart sich dieser Engel, man würde heute sagen, er materialisiert direkt vor seinen Augen und steht plötzlich da, sichtbar, wo er vorher unsichtbar war. Was würden wir für Augen machen, wenn heute Morgen so die Engel hier plötzlich sichtbar werden würden in diesem Raum? Wir würden, glaube ich, auch ziemlich erschrecken und staunen. Aber er hat es erlebt. Und dann spricht er auch noch zu ihm und kündigt ihm an, dass er und seine Frau Eltern werden. Der Zacharias, der konnte das, was er erlebt hat, hier nicht fassen und die Ankündigung erst recht nicht und hat es dann doch irgendwie in Zweifel gezogen. Also wir sind doch schon älter und die biologische Uhr hat schon ausgetickt. Eigentlich geht da gar nichts mehr in unserer Lebensgeschichte. Geht gar nichts mehr. Wir haben die Hoffnung aufgegeben. Menschlich, total verständlich. Aber da, wo menschlich die Hoffnung aufgegeben wurde, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und der Zacharias hat halt gezweifelt. Und der Engel hat gesagt, als kleinen Beweis für die Wahrheit dessen, was ich dir jetzt sage, sollst du von jetzt an bis zur Geburt deines Sohnes einfach mal erleben, dass Gott mächtig ist und tun kann, was er sagt. Du wirst stumm sein für die nächsten Monate. Nichts mehr sagen können. Und so kam es und so konnte er sich nur noch schriftlich mit Zeichensprache mit seiner Elisabeth und anderen unterhalten und hat dann erlebt, wie dieses Kind, er hat es mit seiner Frau gezeugt, dieses Wunder geschah, wo keine Hoffnung menschlich war. Kann Gott Neues schaffen? Und erlebt die Geburt seines Sohnes und bekommt die Sprache zurück. Gott lässt sich nicht abhalten, sogar von unserem Unglauben nicht. Ist das nicht irgendwie tröstlich? Also Gott hat einen Plan und offenbart seinen Plan seinen Menschen. Und selbst wenn die irgendwie es nicht fassen können, was Gott Neues vorhat, es geht über das menschliche Verstehen hinaus und man kann es nicht fassen. Gott handelt, trotz des Kleinglaubens von Zacharias. Irgendwie tröstlich, finde ich. Und die Elisabeth, die diese Hoffnung längst begraben hatte und irgendwo wie ein Schatten über ihrem Leben das Ganze lag, erlebt, dass ein Wunder geschieht. Ist für mich schon etwas zum Nachdenken für uns, die wir, ich sag mal einfach Ü50, du kannst auch Ü40 sagen, egal, oder Ü60 oder Ü70, wo wir in unserem Leben Hoffnungen hatten, Wünsche hatten, Sehnsüchte hatten. Und es ist nichts geschehen. Oder nicht so, wie wir es gewünscht haben. Und wir haben die Hoffnung begraben. Irgendwo mussten wir damit innerlich klarkommen, es passiert nichts. Und dann kommt ein Engel und offenbart sich und Gott macht deutlich, ich kann auch in deiner Situation etwas Neues schaffen. Dass etwas gezeugt wird, dass etwas ins Leben kommt, dass etwas geboren wird und Gottes Plan zur Erfüllung kommt. Und meine Frage an dich heute Morgen in diesem Gottesdienst ist eins ganz einfach. Wo bist du enttäuscht im Leben? Worauf hast du schon gehofft und gewartet, dass Gott es tut? Und es ist noch nicht passiert. Also Kinderkriegen ist ja nun mal etwas ganz Natürliches, etwas Normales. Es ging ja nicht um irgendeinen schrägen Wunsch. Gott schickt mir einen Porsche, damit ich endlich das Auto fahre, das ich verdiene. Es ging um etwas ganz Natürliches, etwas ganz Normales, zum Leben Gehörendes. Etwas Wunderbares, was Gott schenkt. Wo hast du die Hoffnung bereits aufgegeben, dass das noch geschehen könnte? Ich möchte dir heute Morgen Mut zusprechen. Gott kann im Leben von älter gewordenen Menschen Dinge bewegen, die echter Hammer sind. Gott möchte heute Morgen deinen Blick auf seine Möglichkeiten richten, auf seine Herrlichkeit, auf seine Macht und dass du einfach dich neu ihm zuwendest und sagst, Gott, ich bin bereit für Neues, Gott, ich bin bereit und offen, dass deine Wunder in meinem Leben geschehen. Sprich zu mir, offenbare dich, ich warte auf dich, ich hoffe auf dich. Und ich möchte dir einfach Mut machen mit Elisabeth, die das für sich erlebt hat. Sie war überwältigt von diesem biologischen Wunder, das sie in ihrem Körper erlebt hat. In Lukas 1,25 heißt es wörtlich, endlich hat der Herr an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. Was wäre das für ein Zeugnis, wenn auch ihr Älteren, wenn ihr das mit Gott erlebt, Gott wirkt in meinem Leben ganz neu und auf wunderbare Weise, mal hier vorne steht und Zeugnis gibt und sagt, Gott hat an mich gedacht. Und Gott hat sich geoffenbart und Gott handelt mit mir. Wisst ihr, manches Mal beim Handeln Gottes muss man auch mutig sein und gehorsam sein, den Schritt wagen, den er einem zeigt und ihn gehen und erleben. Boah, Gott kann und Gott tut, was er sagt. Es soll uns Hoffnung machen. Gott handelt mit jeder Generation, auch mit der älter gewordenen Generation, wo man vielleicht innerlich manchmal das Empfinden hat, letzte Woche war ich zusammen mit Pastorenkollegen zum Pastorenfrühstück und einer der Kollegen, der wird in den nächsten 12, 15 Monaten in den Ruhestand gehen und er hat uns dann beim Frühstücken gesagt, ja, jetzt mache ich alles Mögliche in der Gemeinde zum letzten Mal die Weihnachtsfeier vorbereiten in meiner Gemeinde, zum letzten Mal dieses und jenes. Und so könntet ihr Senioren sagen, ja, vieles mache ich jetzt nicht mehr oft und mein Lebenszeit geht zu Ende und zur Neige. Aber das ist irgendwie so die Sicht, meine Flasche ist nur noch halb voll. Ich möchte euch heute Mut machen, auch wenn man schon älter geworden ist wie Elisabeth. Gott hat noch was mit dir vor. Bist du auch interessiert daran, was in der kleinen Nuss steckt, die Gott für dich hat? Lasst uns da wirklich eine Erwartung haben, Glauben haben an diesen Gott, der uns so wertschätzt, dass er uns seine Söhne und Töchter nennt, der uns so wertschätzt, dass er mit uns handelt, mit uns sein Reich baut, mit uns Wege geht, der für uns etwas vorbereitet hat. Die zweite Person, von der wir etwas nehmen werden, ist der Engel Gabriel. Es ist schon schwierig, sich Engel vorzustellen. Ich habe ein Bild mitgebracht aus dem Mittelalter, aus einer Kirche, wie Menschen damals sich Engel vorgestellt haben. Es soll tatsächlich ein Bild für Engel Gabriel sein. Aus dem Internet kann man ja googeln, gell? Aber man kann nicht googeln, wie Engel aussehen. Ja. Haben die Flügel und wie sehen die Flügel aus? Also ich glaube, da ist unsere Fantasie überfordert, unsere Vorstellungskraft. Aber es sind Wesen, die Gott geschaffen hat. Und ganz besonders der Engel Gabriel, dessen Übersetzung heißt, er ist Mann, er ist Kraft, er ist Held Gottes. Ein ganz besonderer. Man muss wissen, es gibt nur zwei Engel, die in der Bibel sogar namentlich erwähnt werden. Neben dem Gabriel gibt es noch einen. Wisst ihr, wie der hieß? Ja, ihr seid super drauf und voll drin in der Predigt. Okay. Die beiden werden namentlich genannt. Und Gabriel wurde gesandt, um im Alten Testament die Vision von Daniel zu deuten. Könnt ihr nachlesen in Daniel 8, Vers 16. Und ihm dann die Prophetie der 70 Wochen mitzuteilen. Gabriel war also im Alten Testament auch schon aufgetreten und bekannt. In der jüdischen Literatur zwischen Alten und Neuem Testament ist Gabriel einer der Erzengel, der Engel des Angesichts, die vor Gottes Thron stehen. Im Neuen Testament kündigt Gabriel dem Zacharias die Geburt Johannes des Täufers an und eben der Maria die Geburt von Jesus. Und seine Selbstbezeichnung, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, so steht es in Lukas 1, 19, kennzeichnet ihn als einen dieser beiden Erzengel. Und hat natürlich dann mit Michael gemeinsam eine ganz besonders herausragende Rolle unter den Engelheerscharen Gottes. Die Frage im Advent ist, wenn da Engel auftreten in dieser Geschichte Gottes, und zwar immer wieder, nicht nur im Advent, welche Rolle spielen sie eigentlich heute für dich und für mich? Schon spannend. Ich habe vorhin schon mal gesagt, also wenn die Engel sich wie damals den Zacharias im Tempel mal so materialisieren, also sitzt vielleicht möglicherweise einer neben dir, Uli? Oder schwebt einer über dir, Ingrid? Keine Ahnung, wo die gerade sich aufhalten. Aber ich bin über eines fest überzeugt. Diese unsichtbare Wirklichkeit, in der die Engel sich befinden, die umgibt uns wie die Luft zum Atmen. Sie sind da. Und sie stehen im Dienst Gottes. Im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 14 heißt es, alle Engel sind nur Wesen, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Sie sind Geschöpfe Gottes, die er einsetzt, die ihm dienen, die er einsetzt, um etwas zu bewirken. Also sind sie eine Realität, die für unseren Glauben auch eine Rolle spielt. Sie sind da. Also wer von euch würde mal gern mit seinem Schutzengel ein Gespräch führen, zu ferner Zukunft, im Himmel spätestens? Also würden schon mal gern vorgestellt bekommen. Also wer mich da so begleitet hat und vielleicht in mancher entscheidenden Phase sogar aufgepasst hat oder mir einen Schubs gegeben hat oder wie auch immer. Und sie stehen im Dienst von Jesus, unserem Erlöser. In seinem Dienst stehen sie. Könnt ihr euch erinnern, Jesus nach seiner Taufe im Jordan wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Dort gab es nichts zu essen, nichts zu trinken, 40 Tage lang. Und er war nach dieser Versuchung, die er durch Satan dann erfahren hat, ziemlich erschöpft. Und da heißt es, die Engel dienten ihm. Es gab so manche Stationen auf seinem Weg, da dienten die Engel Gottes Jesus. Und sie sind ihm untergeordnet. Er hat sie erschaffen, nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, sind ihm in unmittelbarer Weise die Engel und die Gewaltigen und die Kräfte untertan. In 1. Petrusbrief 3, Vers 22 lesen wir, er, also Jesus, ist jetzt bei Gott im Himmel und hat den Ehrenplatz an seiner rechten Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Großartig. Mein Jesus hat eine ungeheure Zahl an Engeln zur Verfügung, die er einsetzt, um hier etwas zu bewegen. Und sie sind unterwegs im Dienst der Gläubigen. Und das ist ein sehr hoffnungsvoller Gedanke für dich und für mich. Wir lesen in der Apostelgeschichte spannende Geschichten. Petrus wurde gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Dort wurde er angekettet, an Händen und Füßen.
Und Soldaten mussten in unmittelbarer Nähe sitzen, schlafen, ihn bewachen. Und die Gemeinde war tief frustriert darüber und hat gebetet wie die Weltmeister. Es wahrscheinlich wurde selten so intensiv und leidenschaftlich gebetet für jemanden wie zu diesem Zeitpunkt. Und sie haben natürlich gebetet, Gott, befreie ihn aus dieser Gefangenschaft. Und was hat Gott gemacht? Er hat seine Engel geschickt. Wir lesen in der Apostelgeschichte diese aufregende Geschichte. Er hat seinen Engel geschickt. Und was hat er gemacht? Nur die Ketten hat er gelöst. Die Tür ging von alleine auf. Petrus konnte rausgehen. Die Wärter, die waren unfähig, ihn aufzuhalten. Gott hat seine Engel geschickt. Und im Psalm 91, 11 lesen wir, der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten und hilft ihnen aus. Ist das nicht großartig? Wir denken da selten dran, aber Leute, die unsichtbare Welt umgibt uns und ich finde das so ermutigend. Wir sind nicht allein. Eine letzte Erwähnung aus einer Predigt vor ein paar Wochen. Der Prophet Elisa wird verfolgt vom syrischen König und er wird an einer Stadt, wo er nun sich gerade aufhält, umzingelt von den feindlichen Heerscharen. Der Diener von Elisa wacht morgens auf und sieht diese frustrierende Situation. Und der Elisa betet, Gott, öffne doch meinem Diener die Augen, damit er die Wahrheit sieht. Und der Diener bekommt die Augen geöffnet und nimmt wahr, dass zwischen dem feindlichen Heer, das sie belagert, und ihnen ein anderes Heer sich befindet, das er vorher nicht gesehen hat. Die Heerscharen Gottes, feurige Wagen. Und auf unserer Seite steht mehr als auf der anderen Seite. Sie haben den Sieg davon getragen. Es ist eine Wirklichkeit, die uns hier auch in der Adventszeit begegnet, in diesen Bibeltexten, die wir wahrnehmen sollten, mit der wir rechnen dürfen. Gott schickt seine Engel auch für dich und mich und sie sind auch hier anwesend, beten mit uns Gott an und wissen, wo wir Hilfe brauchen. Ist doch ein tröstlicher Gedanke, dass Gott Engel aussendet, die dir und mir helfen, damit ich in notvollen Situationen nicht untergehe, sondern Hilfe erfahre. Freut dich das irgendwie? Ich glaube, wir sollten uns über diese unsichtbare Wirklichkeit mehr bewusst sein und dankbar sein, als wir es oft tun. Und es gibt dann immer wieder Menschen wie Elisabeth oder jetzt gleich auch Maria, die dann auch mal so eine Erfahrung machen dürfen. Habt ihr mal Menschen erlebt, die eine Erfahrung mit Engeln gemacht haben? Also wir haben uns im Bibelgesprächskreis ausgetauscht und erinnert die Ingrid und ich vor kurzem, es gab damals, wo wir noch in der Baustraße waren, den Kurt Mennecke, der erzählt hat, dass er im Zweiten Weltkrieg in Russland war und sie eingeschlossen waren von der russischen Armee. Und sie wussten auch nicht, wie das Ganze jetzt ausgeht, ob sie das überleben oder Gefangenschaft sein wird, wie auch immer. Und da kam einer zu ihnen ins Lager und hat gesagt, ich kann euch zeigen, wie man hier rauskommt. Und er ging voraus und er ging hinterher und die anderen auch, die darauf vertraut haben. Und sie haben sich wirklich durch die feindlichen Linien geschlichen. Und als er sich bedanken wollte, war er weg. Es gibt jede Menge Berichte. Billy Graham hat ein Buch darüber geschrieben, wo Berichte sind, diese Wirklichkeit umgibt uns. Hammer, oder? Gott sei die Ehre dafür. Und Maria, die Mutter von Jesus, durfte das auch erfahren. Ihr Name erscheint im Neuen Testament als Maria oder Mariam und sie ist von Gott auserwählt. Sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Das ist schon ein Satz. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Wir wissen, statistisch gibt es ja eh mehr Frauen als Männer. Ist es richtig? Nicht? Gibt es immer wieder Ausgleich? Naja, okay, ich will mich jetzt nicht vergaloppieren mit Statistiken, die ich nicht selber gefälscht habe. Aber es gibt viel Frauen. Und in Gemeinde Jesu gibt es meistens mehr Frauen als Männer. Das ist schon mal eher ein bisschen belegt, oder? Und wenn da jetzt Gott mit seinem Blick durch die Reihen geht, der Frauen, und sagt, dich will ich, hat er Gründe dafür. warum er nicht dich genommen hat oder jemand anderes. Er hat sie erwählt. Warum eigentlich? War das wie bei so einem Casting? Ihr wisst, ich habe es letzten Sonntag abends so gesagt, dass ich so gerne Voice of Germany angeguckt habe, wo Maria vorgesungen hat und dann haben irgendwelche Leute gebuzzert und die ist es, die können wir gebrauchen. War das irgendwie so ein Vorstellungsgespräch, wo Gott gesagt hat, also die am demütigsten ist, die am schönsten ist, die am bereitwilligsten ist, die nehme ich. Es war keine Auswahl vor laufenden Kameras. Es war auch nicht der Preiswettbewerb wie bei Jugend forscht und jetzt habe ich halt gewonnen. Es gab keinerlei Voraussetzungen, die hier geschildert werden, keinerlei Empfehlungen, keinerlei Begründungen. Das Einzige, was wir wissen, dass ihr Stammbaum eben gestimmt hat. Maria war jung, arm und eine Frau. Alles Merkmale, die sie in den Augen der damaligen Gesellschaft völlig ungeeignet erscheinen ließen, um von Gott für eine wichtige Aufgabe gebraucht zu werden. Aber Gott erwählte Maria für einen der wichtigsten Akte des Gehorsams, den er je von einem Menschen verlangte. Und da wird schon deutlich, welches Berufungsprinzip Gott bei den Leuten anwendet, die er für sich und sein Reich entdeckt. Paulus fasst es mal im Neuen Testament zusammen. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Schaut mal auf eure eigene Berufung heute Morgen. Dass Gott euch berufen hat, dich berufen hat. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande machen. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Also Gott kann schon stolz sein, dass er mich auf seine Seite gekriegt hat. Ne? Nee, das ist nicht das, was Gott sucht. Er sucht solche Marias, und ich sage in Klammer dazu, auch Josefs, die bereit sind, auf Gott zu hören und bereit sind, ihm zu folgen. Und da passe ich doch auch hin, da kann ich mich doch auch dazustellen. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, sagte Maria. Durch diesen, ich sage mal, Prototyp der Maria wird deutlich, wir sind Angesehene. Wir sind damit auch Privilegierte, denn Gott sieht uns und er will uns. Und das ist der Grundeindruck des Glaubens. Gott hat mich entdeckt, er hat mich gesucht, er hat mich besucht und er hat mich gefunden. Er hat offenbar ein tiefes Interesse an mir. Er hat bestimmt Großes mit mir vor. Er will etwas aus mir und meinem Leben machen. Ist das nicht der Hammer? Ihr Teenager unter 20, die ihr anwesend seid heute Morgen, seid ihr euch dessen bewusst? Gott hat Großes mit euch vor. Der Herr ist mit mir, hat Maria erkannt. Und wir dürfen erkennen, er ist auch in meinem Leben präsent. Er wird mich immer und überall begleiten. Maria wurde erwählt. Und doch hat Maria Fragen zu dieser Erwählung. Erinnert ihr euch, was wir gelesen haben? Wie kann denn das geschehen, Gott? Also zu Gabriel hat sie gesprochen, aber vielleicht hat sie auch Gott gedacht. Fragte Maria den Engel, ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Wie soll ich denn schwanger werden und ein Kind kriegen? Wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und ihr Motiv für diese Frage ist nicht der Zweifel und der Unglaube wie bei Zacharias, der ganz ähnlicher fragte. Maria möchte es eben ganz genau wissen, denn das kommt ihr unbegreiflich vor. Sie will wissen, wie das denn geht, denn das sind Fragen. An dieser Stelle wird uns durch diese kleine Nebenbemerkung übrigens auch weitergegeben, wie Gott deutlich macht, wie er sich die Ehe vorstellt. Und das gilt auch für uns heute. Maria hatte Josef bereits das Eheversprechen gegeben. Sie waren einander verlobt, aber Josef hatte sie noch nicht zu sich nach Hause geholt. Die eigentliche Hochzeit stand noch aus. Und es war für Maria offensichtlich, selbstverständlich, dass sie keine körperliche Gemeinschaft mit Josef hatte. Also sie haben nicht miteinander geschlafen vor dieser Hochzeit, bevor Josef sie zu sich geholt hatte. Und deshalb war es für sie völlig unverständlich. Ich habe noch mit keinem Mann im Bett gelegen. Wie kann ich denn schwanger werden? Es ist ein biblischer Wert, eine biblische Ordnung, die sie für selbstverständlich auch gelebt hat. Und ich werde doch heute als Christ auch meine Werte nicht von einer untergehenden Kultur abhängig machen, sondern mich auch an den bleibend gültigen Ordnungen Gottes orientieren. Maria fragt ganz selbstverständlich, wie soll das denn zugehen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und der Engel antwortet ihr, er gibt eine Erklärung. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Einer der Ausleger, bei denen ich auch mal nachgelesen habe an dieser Stelle, schreibt, unter allen Wundern, von denen in der Bibel berichtet wird, ist das Wunder Gottes, das an Maria geschah, das Größte und Herrlichste. Wir wissen ja, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott sprach und es ward Licht. Gott sprach und dann hat er in 6 Tagen alles geschaffen, was geschaffen ist. Gott sprach. Er ist der Schöpfer, der schöpferisch spricht. Und jetzt kündigt der Engel Gabriel einen schöpferischen Akt an, von Gott an Maria. Der Körper der Maria wird die Umkleidekabine, in der der ewige Sohn Gottes, der seine göttliche Gestalt hatte, auszieht und menschliche Gestalt annimmt. Maria ist es, in der der große König Wohnung bezieht. In einem unserer Weihnachtslieder wird es so beschrieben: Den aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Mariens Schoß. In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewige Gut. Das gewaltige Wunder der Jungfrauengeburt ist ohne Analogie. Es ist ein Geheimnis, ein autonomer Schöpfungsakt Gottes. Und selbst der Mediziner Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, will hier nichts erklären, sondern er schweigt darüber. Und Maria ist eine Frau, die Gott vertraut. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist eine Frage, die nicht nur die U20-Generation betrifft, sondern jeden, der heute Morgen hier in diesem Gottesdienst ist, herausfordert. Wenn Gott sich offenbart in deiner vielleicht täglichen Bibellese und ein Wort aufleuchtet und Gott sagt, das ist nun dein Ding heute an diesem Tag, sagen wir dann auch gleich, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Der Engel Gabriel teilt Maria ja etwas mit, was ihre Welt aus den Angeln reißt. Das Baby, das sie gebären soll, Gottes Sohn sein wird. Ihre Antwort war die, die Gott bei so vielen Menschen hören möchte und oft vergeblich wartet. Ich bin die Dienerin des Herrn. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mit mir geschehen. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Maria ist bereit, eine Sklavin Gottes zu sein. Mit mir soll alles geschehen, was du willst. Ich ordne mich ganz unter. Ein Werkzeug in der Hand Gottes. Gott soll mit mir tun und machen können, was immer er will. Wer von uns hat das schon einmal, wenigstens einmal in seinem Leben zu Gott gesagt? Gott, du darfst ganz über mich verfügen. Mit allem, was ich bin und hab. Also, ja. Claudia sagt manchmal, ich soll nicht wie in der Schule fragen. Ne? Also, aber ich frag dich, ist es vielleicht heute dran, auch eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, um Außerordentliches mit Gott zu erleben und nicht nur irgendwie so, ich sag's mal einfach so, religiös zu existieren. Um wirklich Gott in meinem Alltag zu erfahren, geht es nicht billiger, als dass ich mit Marias Worten sage, Gott, du kannst über mich ganz verfügen. Ich bin bereit, deine Wege zu gehen, an meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Richtung meines Lebens frage ich nach dir. Wo willst du hin mit mir? Was hast du vor? Ich bin bereit, auch Risikowege einzugehen. Ich bin auch bereit, etwas zu tun, was völlig unverständlich ist und was Maria zugemutet wurde, ist unverständlich. Das, was die Welt in ihr gesehen hat, war hinterher, die ist fremdgegangen. die war vorehelich unterwegs in irgendeinem Bett mit irgendeinem Mann. Was musste Josef als erstes über sie denken? Die hat mich betrogen, ich war doch schon verlobt mit ihr. Welche Risiken ging sie ein, wie andere über sie denken, nachdem sie es gewagt hat, sich Gott zur Verfügung zu stellen? Fragen wir manchmal vielleicht auch zu viel danach, was könnten andere über mich denken, wenn ich das jetzt tue, was Gott mir sagt? Ich glaube, das hält vieles ab von dem, was Gott gerne tun möchte und was du dann erleben könntest. Und es ist so lohnend. Es ist so lohnend, sich zu entscheiden, Gott, ich gehöre dir. Und ich bin bereit, diese Wege zu gehen. Ein Beispiel noch zum Schluss. Eva von Thiele-Winkler wuchs als Adlige auf Schloss Michowitz in Schlesien auf. Ihr fehlte es an nichts. Aber als sie zum Glauben an Jesus kam, sah sie die Welt mit anderen Augen als vorher. Sie berichtet aus dieser Zeit: Im Geist sah ich, was ich früher kaum bemerkt hatte, die Not meiner Heimat. Ich glaube, das ist das, was Gott immer wieder tun möchte mit dir und mir. Dass er uns die Augen öffnen möchte für die Not unserer Heimat, um uns herum. Und sie schreibt weiter: Und ich wusste jetzt, wozu ich lebte. Es gab Arbeit für mich in der Welt. Jesus Christus hatte mich gesucht, gefunden und berufen in seine Nachfolge und in seinen Dienst. Von da an kümmerte sie sich mit dem ganzen Einsatz ihres Lebens um die Armen. Zunächst mit einer Suppenküche und Krankenstation. Später im Jahr 1890 wird das Haus Friedenshort, Anlaufstelle für Kinder, alte und kranke Frauen. Zur Kinder- und Jugendhilfe kommt die Gefangenenseelsorge in Deutschland und auch die äußere Mission, eine Schwesternschaft, wird gegründet. Als Eva von Thiele-Winkler im Jahr 1930 starb, wurden auf ihren Grabstein die beiden Worte aus unserem Bibelabschnitt eingemeißelt. Magd des Herrn. So kann ein Leben eines Menschen aussehen, der sich dem Herrn ganz zur Verfügung stellt. Das ist so eine Frage, die manchmal Studenten am Anfang ihres Studiums gestellt wird. Was möchtest du einmal, dass am Ende deines Lebens auf dem Grabstein stehen soll? Für was möchtest du bekannt geworden sein? Vielleicht auch wie Maria, als ein Mensch, als ein Mann, als eine Frau, die sich entschieden hat, schon in jungen Jahren oder in späteren Jahren: Gott, dir folge ich, dir vertraue ich. Und wenn es manchmal noch so schräg aussehen mag für diese Welt, ich gehe deine Wege. Und es gibt keine erfüllendere Wege, keine lohnendere Wege, keine schöneren Wege als genau die. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Nehmt diese drei Personen mit aus diesem Gottesdienst. Elisabeth, du bist nicht zu alt. Maria, du bist nicht zu jung und nicht zu unbedeutend. Und wir alle, die unsichtbare Welt umgibt uns und unterstützt uns auf diesem Weg mit Gott. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Ist es auch dein Entscheid heute Morgen? Lass mich beten. Vater im Himmel, dein Wort beschreibt uns Menschen, die wie wir sind, aus einer anderen Zeit, mit denen du gehandelt hast. Und danke, wie du dich geoffenbart hast in ihr Leben hinein und wie du mit ihnen gehandelt hast und Geschichte geschrieben wurde. Und danke, dass du dich auch uns heute hinein offenbarst in unseren Lebensalltag und dass du auch mit uns Geschichte schreiben möchtest. Und dass du heute Morgen nichts anderes suchst als ein Herz, das sagt: Hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Ich gehöre dir. Und ich lade euch ein, diesen Entschluss neu festzumachen heute Morgen. Ihn zu erneuern, wo er schon getroffen wurde. Und vielleicht zum ersten Mal heute Morgen ganz ernsthaft. Und Herr Jesus, du siehst, wo Männer und Frauen, Jugendliche und Erwachsene und Senioren heute Morgen das festmachen. Du siehst das Herz. Und danke, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, um uns darin zu festigen, uns darin zu begleiten. Und Herr, danke, dass es nichts Schöneres gibt, als mit dir unterwegs zu sein. auf deinem Weg. Amen. So, ich bin am Ende der Predigt und wer auf diese Predigt, ich nehme das mal vorne weg, noch irgendwie antworten möchte und sagen möchte, ich suche das Gebet, da vorne warten dann Beter auf dich. Kannst aber auch irgendeinen anderen Grund haben zu kommen, ob du Krankheit oder berufliche oder andere Probleme hast, es wird für dich gebetet und das ist eine Kraft, die so hammergroß ist. Ich lade dich ein, lass den Sonntag nicht vergehen, ohne dass du das genutzt hast. Noch einmal die Erinnerung an diejenigen, die am Silvesterabend dabei sein möchten. Da vorne ist die Liste, dass ihr euch nicht vergesst einzutragen. Dann entscheiden wir, ob es langt oder nicht. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz fröhlichen 4. Adventssonntag. Und jetzt bitte ich die Vanessa, dass du uns noch unter den Segen Gottes stellst.